Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Näherrücken der Schweiz und der Türkei. Die beiden Staaten wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren. Ankündigung der Krankenkassen. Die Prämien steigen wohl wieder stärker an als auch schon. Russische Visite in Polen. Moskau zeigt sich gesprächsbereit, falls der Raketenschild nicht gegen Russland gerichtet wird. Rudi Riemann ist tot. Sein Schachersäppli machte den Jodler und Komponisten bekannt. Später dann:
Das sind die Deutschen vielleicht nicht gewohnt, dass da einer kommt aus einem Mikrostaat, der so offen sagt, ihr könnt's mich mal.
Applaus zu Haus. Stimmen aus Liechtenstein wie diese, aber auch Kritik an Fürst Hans Adams zweifelhafte Äußerung. Und polnische Schiffsbauer hatten ein Rezept gegen die kommunistischen Machthaber. Gegen die Regeln der Marktwirtschaft haben sie keins. Der Zutiefgang der Danziger Werft im Dossier nach 6:30. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Die Schweiz und die Türkei gehen wieder stärker aufeinander zu. Wegen der Armenier-Frage herrschte zwischen den beiden Ländern ein frostiges Klima. Die Türkei hatte deswegen auch schon Bundesratsbesuche in ihr Land abgesagt. An einem Treffen zwischen Außenministerin Kalmirä und dem türkischen Außenminister Ali Babacan wurde nun bekannt, dass es wieder Bundesratsbesuche in die Türkei geben soll. Marcel Jecke.
Im November werden es 80 Jahre her sein, dass die Schweiz und die Türkei diplomatische Beziehungen miteinander aufgenommen haben. Bundespräsident Pascal Gouchpin wird an der Feier teilnehmen. Der türkische Außenminister wertete dies vor den Medien als wichtigen Besuch für die Beziehung der beiden Länder. Ebenfalls im November reist Wirtschaftsministerin Doris Leuthard in die Türkei. Ihr Besuch steht im Zeichen einer neu belebten und verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Beim offiziellen Arbeitsbesuch des türkischen Außenministers in Bern wurde beschlossen, die Beziehungen der beiden Länder auf verschiedenste politische Gebiete auszudehnen. Dabei geht es auch um die Terrorismusbekämpfung. Gemeint ist dabei insbesondere die kurdische Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei und in europäischen Ländern verboten ist, in der Schweiz dagegen nicht. Hier seien regelmäßige Konsultationen vorgesehen. Nicht äußern wollte sich Außenministerin Kalmirä zur Frage, ob die Schweiz eine aktive Rolle gespielt habe bei der derzeitigen Annäherung zwischen der Türkei und Armenien.
Der Schweizerische Bauernverband stellt sich den Agrarhandel mit der EU anders vor als der Bundesrat. Während die Landesregierung eine vollständige Liberalisierung anstrebt, wünscht sich der Bauernverband eine schrittweise Marktöffnung im Rahmen der bilateralen Verträge. Gestern hatte der Bundesrat die Schaffung eines Reservefonds angekündigt, um allfällige Einbußen bei den Landwirten abzufedern. Die Krankenkassenprämien dürften nächstes Jahr stärker steigen als in den vergangenen Jahren. Dies haben Vertreter des Krankenkassenverbands Santé Suisse heute angekündigt. Begründet wird der erwartete Prämienschub mit den höheren Kosten in den Spitälern und Laboratorien. Die Gesundheitskosten würden dieses Jahr bis zu 6% steigen. Das Bundesamt für Gesundheit wird die Krankenkassenprämien für 2009 demnächst bekannt geben. Die Volksinitiative der Jungen Grünen gegen die Offroad-Fahrzeuge ist offiziell zustande gekommen. Sie will, dass in Zukunft nur noch Autos zugelassen werden, deren Treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß beschränkt ist und die höchstens 2,2 Tonnen schwer sind. Der Unternehmer und Mäzen Klaus Jakobs ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Wahlschweizer wurde in Bremen geboren und war viele Jahre lang Chef der Schokoladenkonzerne Jakobs Suchard und Paris Callebaut. Mit seiner Stiftung unterstützte Klaus Jakobs vor allem Institutionen für Jugendliche und Studenten. Die Universität Zürich erhielt mehrere Millionen Franken von ihm. Jährlich schüttet die Jakobs-Stiftung 25 Millionen Franken aus für Projekte in der ganzen Welt. Der Jodler und Komponist Rudi Riemann ist tot. Er starb 75-jährig. Riemann war vor allem durch das Lied «Der Schachersäppli» bekannt. Erst letzten Dezember war es vom Deutsch-Schweizer Fernsehpublikum zum größten Schweizer Hit gewählt worden. Dabei war es 1982 eher Zufall gewesen, dass das Lied aufgenommen wurde als Lückenfüller auf einer Schallplatte.
Da habe ich da eine Strophe gesungen, bei der Schachersäppeli. Und danach hat das einmal gerade gemerkt, dass das irgendwie könnte einschlagen könnte. Und das ist jetzt noch das, was wir aufprobiert auf die Platte genommen haben.
Rudi Riemann über die Geburtsstunde des Liedes «Der Schappersäppli», der heute gestorben ist. Rudi Riemann, der natürlich gestorben ist. Der Fürst von Liechtenstein, Hans Adam II., hat seine Aussagen über Deutschland relativiert. In einem Brief an das Jüdische Museum in Berlin hatte Hans Adam Deutschland in die Nähe eines Vierten Reichs gerückt. Dies löste Empörung aus. Der Fürst habe damit in keiner Weise die grauenhaften Ereignisse des Dritten Reichs verharmlosen wollen, versichert das Fürstenhaus nun in einer Stellungnahme. Mit Gedenkfeiern und Schweigeminuten haben Millionen Amerikaner der fast 3000 Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. In der Nähe des Ground Zero in New York wurden erneut die Namen jener verlesen, die unter den Trümmern des World Trade Centers begraben worden waren. Und in Washington weihte Präsident Bush eine Gedenkstätte ein. Hier starben 184 Menschen, als eins der entführten Flugzeuge auf das amerikanische Verteidigungsministerium stürzte. Die Bespitzelung seiner Mitarbeiter kommt den deutschen Lebensmitteldiscounter Lidl teuer zu stehen. Lidl muss nämlich eine Buße von knapp 1,5 Millionen Euro bezahlen. Das gab das Innenministerium von Baden-Württemberg bekannt. Lidl hatte in Dutzenden Filialen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen überwachen lassen, teils mit versteckten Kameras. Der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal zwischen England und Frankreich ist geschlossen worden. Grund ist ein Brand auf einem Frachtzug. Wie die Rettungskräfte der Betreiberfirma mitteilten, wurde niemand verletzt. Jedoch wurden rund 30 Menschen in Sicherheit gebracht. Der 50 Kilometer lange Tunnel bleibt bis morgen geschlossen. An den Paralympics in Peking hat die Schweiz die dritte Medaille gewonnen. Der Fünfkämpfer Urs Colli aus Tafers im Kanton Freiburg gewinnt Bronze. Gold holte der Amerikaner Jeremy Campbell vor seinem Landsmann Jeff Skiba. Die Krise der schwer angeschlagenen amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers spitzt sich zu. Nach einem markanten Kurssturz von rund 75% seit Wochenbeginn brach die Aktie heute weiter ein. Sie verlor über 40%. So tief war sie letztmals 1995. Und damit zur Börse die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7071 Punkten, ein Minus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.232 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 58,81 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,12. Das Wetter, die Vorhersage bis morgen Freitagabend. In der Nacht kommen im Westen teils kräftige Regenschauer und einzelne Gewitter auf. Morgen geht es dann mit vielen Wolken und stellenweise etwas Regen weiter. Dazwischen gibt es trockene Phasen und kurze sonnige Abschnitte bei 19 Grad im Norden und 24 Grad im Süden. Am Samstag ist es in der ganzen Schweiz stark bewölkt und es regnet teils heftig. Am Sonntag dann fällt vor allem an den Alpen und im Osten noch Regen und allmählich Schnee bis gegen 1500 Meter. Im Westen lässt der Regen nach und es gibt einige Aufhellungen. Die Temperatur im Norden noch 14, im Süden 20 Grad.
Porträt von einem, der aus dem Rahmen fällt. Fürst Hans Adam von und zu Liechtenstein und sein seltsames Profil. Eine laute Stimme, die wenig zu sagen hat. Santé Suisse, der Verband der Krankenkassen, ist zwar dauerpräsent, aber je länger, je weniger gefragt. Ein verzweifelter Rauswurf. Boliviens Präsident schickt den US-Botschafter heim. Die Opposition kann er ja nicht ausweisen. Im Visier Bin Laden, im Hinterkopf den Wahlkampf. Erklärungen zu Bushs Strategiewechsel in Pakistan. Dazu aber auch, wie die Terrorbekämpfung Menschen verschluckt, Samina Massoud erzählt. Und eine Werft am Rumpf. Dem polnischen Schiffsbau droht das Ende. Zuerst aber neue Töne der Schweizer Bauern zum Freihandel mit der EU. Ein solches Abkommen lehnt der Bauernverband ab. Kein großer Schritt ist die Devise heute, lieber kleine Schrittchen. Das tönte auch einmal anders. Vor wenigen Monaten hieß es beim Verband noch, man sei im Prinzip nicht gegen Freihandel mit der EU. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Ein Freihandelsabkommen mit der EU würde die bäuerlichen Einkommen halbieren, schätzt der Bauernverband. Ein viel zu hoher Preis, sagt er, und schlägt stattdessen einen Abbau administrativer Hürden vor und die Angleichung von Produktenormen zwischen der EU und der Schweiz. In einem weiteren Schritt solle die Schweiz den Zugang zum EU-Markt anstreben, sagt Bauernpräsident Hans-Jörg Walter, aber nur punktuell.
Dort, wo wir stark sind, das ist Milch, Fleischprodukte, Spezialitäten, Bioprodukte, einfach dort, wo wir auch Exportüberschüsse hätten, um das im Ausland abzusetzen.
Öffnung also, aber nur für die eigenen Exportschlager. Aber merkwürdig, diejenigen, die von der Idee profitieren sollten, lehnen sie ab. Der Schweinezuchtverband Swissboar bezeichnete den Vorschlag des Bauernverbandes als wertlos. Er befürwortet die Aufnahme von Verhandlungen. Auch Bioswiss hält an der bisherigen Position fest. Freihandel ja, wenn die Schweizer Landwirtschaft auf die Karte Qualität setzt. Noch im März, als der Bundesrat das Verhandlungsmandat absegnete, reagierte der Bauernverband kritisch, aber abwartend. Er forderte, dass ein allfälliges Abkommen mit der EU auch die Produktionsmittel wie Saatgut und Dünger umfasse. So ließen sich Kosten senken und die Schweizer Landwirtschaft würde konkurrenzfähiger. Genau dies wäre mit der heutigen Forderung unmöglich, fragt sich, weshalb der Bauernverband von seiner bisherigen Strategie abkehrt. Nach dem Scheitern der Freihandelsgespräche in der Welthandelsorganisation WTO im Juli ist die Bauernschaft eine Gefahr fürs erste Los. Denn ein WTO-Abkommen hätte für die Bauern noch viel drastischere Folgen gehabt als ein Abkommen mit der EU. Deshalb hielt sich der Verband die Option EU-Freihandel offen, zumal sie auch mit Exportchancen verbunden wäre. Jetzt aber wagt er es wieder, sich auch gegen das EU-Abkommen zu stellen. Aber die Bauern sind und bleiben in dieser Frage zerstritten. Der Vorschlag dürfte nur schon deshalb wohl chancenlos sein.
Einschätzungen von Priscilla Imboden. Fürst Hans Adam von Liechtenstein ist wieder einmal der Kragen geplatzt. In einem Brief an das Jüdische Museum in Berlin rückt er Deutschland in die Nähe eines Vierten Reichs. Es ging darum, dass das Museum ein Bild bei der Fürstenfamilie für eine Ausstellung ausleihen wollte, doch eigentlich ging es natürlich um den Konflikt zwischen Deutschland und Liechtenstein rund um die schwelende Steueraffäre. Sanfte Diplomatie war noch nie die Sache des Liechtensteiner Monarchen, schon lieber hat er es da verbal deftig. Aber genau dafür liebt ihn ja sein Volk auch, außer jenen, die ihn nicht so mögen. Roland Wermelinger.
Schon bald nachdem Fürst Hans Adam vor bald 20 Jahren den Thron bestieg, teilte er seinen Untertanen mit, dass er sich nicht auf das übliche Repräsentieren beschränken wolle, sondern dass er gedenke, sein Land aktiv mitzugestalten. «Ich bin nicht bloß Grüß August», war der legendäre Satz dazu, und Markiges sollte das Volk später noch viel zu hören bekommen von seinem Staatsoberhaupt. Etwa als er launig vorschlug, sein Land an Bill Gates zu verkaufen und Microstein zu nennen, oder später und weit weniger launig dann, als er sich mit europäischen Gerichtshöfen anlegte oder vor 5 Jahren mit seinem eigenen Volk während des Verfassungsstreits. Immer ging es darum, dass er sich auf die Füße getreten fühlte, und das mag der Fürst am allerwenigsten. Bestätigt auch Publizist Walter Bruno Wohlwend, Gründer und Präsident des Liechtensteinischen Presseclubs und vom Fürsten ausgestattet mit dem Ritterkreuz und dem Ehrentitel Fürstlicher Rat.
Der Fürst von Liechtenstein ist souverän, er kann sagen, was er will. Kein Mensch kann ihm den Mund verbieten. Und das sind die Deutschen vielleicht nicht gewohnt, dass da einer kommt aus einem Mikrostaat, das heißt politisch ein Kleinststaat, der so offen sagt, ihr könnt's mich mal.
Der Fürst ist souverän, der Fürst ist politisch unabhängig und finanziell sowieso. Und damit ist er nicht auf die sanfte Diplomatie angewiesen, stellt der Fürst treue Wohlwend klar. Und dass da einer ist, der dem Gegner, gemeint ist Deutschland, die Stirn bietet, das macht Fürst Hans Adam nicht nur für Walter Wohlwend zu einem Volkshelden.
In dem Sinne ist sein Wort natürlich im Volk wie eine Art Erlösung, weil man ja sich doch ein bisschen klein vorkommt gegen den riesigen Nachbarn.
Ohne Fürst geht nichts, ohne Fürst gibt's keinen Wohlstand und bricht das Land wirtschaftlich zusammen. Das ist die Losung für viele Liechtensteiner, und so setzte sich der Fürst vor 5 Jahren auch deutlich durch mit seinem Wunsch, die Verfassung möge fürstfreundlicher geschrieben werden, andernfalls er das Land verlasse. Doch es gibt die Fürstkritiker auch, Robert Allgäuer ist der prominenteste von ihnen. Fürstlicher Beirat ist auch er, aber verliehen hatte ihm diesen Titel Hans Adams Vater Franz Josef, dem er lange Jahre als Kabinettsdirektor diente. Kaum war Hans Adam auf dem Thron, entließ er Allgäuer und dieser kommentiert die für ihn neueste Entgleisung aus dem Schloss so.
Also das finde ich jetzt etwas vom Schlimmsten. Er hat schon öfter auf ähnliche Art und Weise zugeschlagen und reagiert. Ich schäme mich als Liechtensteiner.
Der Fürst führt sein Volk wie ein Manager. Das Volk, das sind seine Klienten, frotzelt Allgäuer weiter. An zynische und geschirrzerschlagende Bemerkungen des Fürsten haben die Liechtensteiner sich inzwischen gewöhnt.
Er war immer schon für die direkte Einmischung. Er war der erste Fürst, der Leserbriefe geschrieben hat. Er hat direkt Personen attackiert. Das gehört zu seinem Profil.
Unterdessen haben sich die Banken vom Tonfall beim neuesten Eklat ihres Staatsoberhauptes distanziert und auch das Fürstenhaus selbst versuchte, die Wogen zu glätten. Der Brief an das Jüdische Museum in Berlin dürfte aber noch lange nicht die letzte Provokation des Fürsten gewesen sein.
Das war Roland Wermelinger. Santé Suisse spricht über die Medikamentenpreise, Santé Suisse spricht über die Gesundheitskosten und Santé Suisse kündigt jetzt also den neuen Prämienschub bei den Krankenkassen an. Der Krankenkassenverband scheint omnipräsent, in Wirklichkeit jedoch ist sein Stern am Sinken. Die großen Kassen handeln immer mehr auf eigene Faust und rüsten sich für eine Zukunft mit mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Zu den Anführern beim Aufstand der Großen gegen die Santé Suisse gehört die Helsana, die größte Krankenkasse der Schweiz. 1,3 Millionen Kunden in der Grundversicherung, 3000 Mitarbeiter und Konzernleiter Manfred Manser. Er will den freien Wettbewerb. Er will Leistungen streichen in der Grundversicherung. Er polarisiert.
Ich weiß nicht, wie mein Image ist, ob ich wirklich das Enfant terrible bin. Ich versuche, etwas zu bewegen.
Bewegen will Manser jetzt Ärzte und Spitaldirektoren, und zwar zu Einzelverhandlungen. Einheitstarife, ausgehandelt von der Santé Suisse, passen ihm nicht.
Wenn man Wettbewerb will, dann heisst das, dass man selber die Preise aushandelt, sonst verhandelt auch auf Seiten der Krankenversicherer ein Kartell.
Auch andere grosse Kassen suchen den Alleingang, die CSS etwa oder die Sanitas. Die Kassen verfolgten längerfristige Absichten, sagt die Zürcher Gesundheitsökonomin Anna Sachs.
Es geht weniger darum, günstigere Tarife herauszuholen für die großen Krankenkassen, als darum, auch eigenständige Vertragsmodelle mit Spitälern, mit Managed Care-Anbietern zu vereinbaren.
Managed Care. Ein Viertel aller Versicherten hat bereits ein solches Prämienmodell gewählt. Gemeint ist zum Beispiel ein Hausarzt- oder HMO-Modell. Versicherte mit diesen Modellen sparen bei den Prämien, verzichten aber auf die freie Arztwahl und verschaffen den Krankenkassen mehr Einfluss. In vielen Fällen bestimmen die Kassen mit, wo und von wem sich eine Patientin, ein Patient behandeln lassen darf. Bei der SP-Gesundheitspolitikerin Jacqueline Fehr löst dies ein Unbehagen aus. Der Einfluss der Krankenversicherungen sei zu gross.
Sie versuchen, vertikale Strukturen zu schaffen, das heißt eine Helsana-Welt als Beispiel, wo Sie Ärzte, Spitäler, Pflegeheime unter Vertrag nehmen, mit dem Ziel, dass später, wenn Sie dann Ihr Ziel erreicht haben und die Vertragsfreiheit fällt, die Patientinnen und Patienten nur noch zu diesen Dienstleistungen gehen könnten.
Tatsächlich investieren die Krankenkassen zurzeit stark in eigene Ärzte und Spitalnetze für ihre Managed Care-Angebote. Das Ziel der großen Kassen ist ein Marktanteil von 50% für solche Prämienmodelle, doppelt so viel wie heute. Und die Politik zieht am gleichen Strang. Die Gesundheitskommission des Ständerates will alle Kassen zu Managed Care-Modellen verpflichten und besonders auch ältere und kranke Menschen motivieren, die freie Arztwahl aufzugeben. Ganz im Sinne der Krankenkassen. Kein Wunder, denn in der 13-köpfigen Gesundheitskommission sitzen 5 Kassenvertreter. Zum Beispiel Helsana-Verwaltungsratspräsident Eugen David. SP-Gesundheitspolitikerin Jacqueline Fehr fürchtet diese Macht von Helsana, Grupp Mutuel und Co. Diese großen Kassen könnten ihren Kunden dereinst den Zugang zu wichtigen Leistungen verwehren, warnt sie. Auch Ärzte teilen diese Sorge. Zum Beispiel Urs Stoffel, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich eine gewisse Gefahr besteht, dass Patienten, die in diesem System drin sind, halt, wenn sie auf einer Schiene sind, unter Umständen eben Leistungen ihnen vorenthalten werden.
Managed Care-Modelle seien freiwillig, entgegnet die Gesundheitsökonomin Anna Sachs. Ängste vor einer Rationierung der Medizin seien deshalb nicht angebracht. Sie begrüßt die Entwicklung.
In erster Linie aus Qualitätsgründen, weil nämlich diese Netze auch immer sehr starken Qualitätskontrollen unterliegen.
Branchenprimus Helsana hat bereits ein dichtes Netz gewoben mit mehreren Dutzend Partnerspitälern. Das bringe Einsparungen, sagt Helsana-Chef Manfred Manser, vor allem auch im Managed-Care-Bereich, wo die Kasse ihre Patienten steuern kann.
Das ist so, dass wir Preise verhandeln und dort kommt es natürlich darauf an, wie viele Versicherte können wir in dieses Spital steuern. Je mehr Patienten wir reinbringen, desto größer könnte der Volumenrabatt sein.
Wettbewerb total. Ein Problem für kleine Krankenkassen. Ihr Gewicht bei Verhandlungen mit Ärzten und Spitälern ist geringer. Michael Rindlisbacher ist Geschäftsführer der eher kleinen Krankenkasse Innova. Er nimmt den Wettbewerb vorerst gelassen.
Ich fürchte nicht, weil ich überzeugt bin, dass wir genügend andere Versicherer finden, die gemeinsam mit uns eine Gruppe bilden werden und wir dann gemeinsam auch diese Verhandlungen führen können, ohne dass wir da kürzere Spieße haben als die großen Versicherer, die einzeln verhandeln.
Noch handelt die Santé Suisse den Großteil aller Tarife aus. Immer öfter scheren die großen Krankenkassen aber aus, tragen die Einheitstarife nicht mit, ja, fragen sich sogar, ob sie ihren Dachverband noch brauchen. Bereits haben die Großen eine Verschlankung des Verbandes durchgedrückt und auch die Santé Suisse Mitgliederbeiträge werden nun gesenkt.
Das war's, hat Boliviens Präsident Evo Morales entschieden und den US-amerikanischen Botschafter überraschend zur persona non grata erklärt. Unerwünscht.
Sin miedo al imperio, hoy día, delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona non grata.
Dieser Rauschmiss ist ein neuer Tiefpunkt in der bolivianischen Krise. 5 Teilstaaten in der Hand der Opposition machen seit Monaten Druck gegen die linke Reformregierung. Mit organisierten Unruhen und Plünderungen soll Präsident Morales in die Enge getrieben werden. Ulrich Achermann.
Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein südamerikanischer Staat den amerikanischen Botschafter vor die Tür setzt. Evo Morales, der linke Präsident Boliviens, entschloss sich auf dem Höhepunkt einer schweren innenpolitischen Krise dazu. Der US-Diplomat mache gemeinsame Sache mit den oppositionell regierten Departementen, in denen es seit Tagen gewalttätigen Widerstand gegen den Staatspräsidenten und dessen linken Reformkurs gibt. Damit hat Morales einen Sündenbock gefunden, aber keinen Ausweg aus der Krise. Außer einem Treffen zwischen dem US-Diplomaten Philip Goldberg und einem rechtskonservativen Oppositionsführer gibt es keine Hinweise für die Richtigkeit der Anschuldigung. Das Staatsdepartement in Washington bezeichnet die Vorwürfe des bolivianischen Präsidenten als unhaltbar. In den 5 oppositionellen Departementen ist der Widerstand gegen den Indio Morales längst nicht mehr demokratisch. Manifestanten haben die Grenzübergänge zu den Nachbarländern besetzt und Anschläge auf Erdgaspipelines nach Argentinien und Brasilien verübt. In Santa Cruz de la Sierra, der Hochburg der bolivianischen Rechten, wurden Einrichtungen und Ämter des Zentralstaates geplündert oder in Brand gesteckt. Die Anhänger des Präsidenten haben ihrerseits damit begonnen, Santa Cruz de la Sierra einzukesseln und von der Versorgung abzuschneiden. Es stehen schwere Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern der Linksregierung bevor. Die rechte Opposition sucht diese Eskalation bewusst und will Bolivien damit geradewegs in die Unregierbarkeit steuern. Dahinter steckt das Kalkül, Präsident Morales werde nicht umhinkommen, das Ausnahmerecht zu verhängen. Die Morales-Gegner hätten den Staatschef dann dort, wo sie ihn schon immer haben wollten. In der Ecke des Machthabers, der seinem linken Regierungsprojekt zuliebe die politischen Freiheiten kappt und die Opposition knebelt. Das würde, so spekulieren die Oppositionellen weiter, die Streitkräfte auf den Plan rufen und Morales müsse schließlich einer militärisch-zivilen Regierungsjunta weichen. Der Staatschef durchschaut das Spiel und lässt sich nicht auf Manöver ein, die vielleicht seinen Kopf kosten könnten. Ganz unschuldig an der Eskalation ist auch Evo Morales nicht. Sein linker Verfassungsentwurf ist nicht auf lupenrein demokratische Art und Weise zustande gekommen. Immerhin handelte der erste indigene Präsident Boliviens mit sauberer Legitimation. Vor einem Monat unterstützten 2 von 3 Wählern seine Reformen. Reformen, die darauf hinauslaufen, die arme indianische Bevölkerungsmehrheit mit mehr Rechten auszustatten.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Terrorismusbekämpfung in Pakistan, wie einige aufmarschieren wollen und andere verschwinden. Und eine Keimzelle demokratischer Bewegung droht abzusterben, die Danziger Werft in Polen. 9/11 hat einiges verändert und uns eine überraschend grausame Fratze des Terrorismus gezeigt. Einen besonders großen Einfluss hatte der Anschlag auf die westliche Welt, auf die Außenpolitik der USA. Pakistan wurde zu einem der Brennpunkte in Washingtons Kampf gegen den Terrorismus. Die Regierung Bush hat das längst erkannt und dabei immer auf die Zusammenarbeit mit Pakistan gebaut. Doch jetzt setzt sie offenbar auf eine neue Strategie. Das Weiße Haus soll Bodeneinsätze amerikanischer Spezialtruppen gutheißen. Weshalb diese Kehrtwende, das habe ich Christian Wagner gefragt. Er ist Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Offensichtlich geschieht dies vor dem Hintergrund des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes. Die amerikanischen Truppen suchen natürlich nach Osama bin Laden, der sich im Grenzgebiet zu Pakistan aufhalten soll. Bush versucht mit dem Fang bin Ladens seinem republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain einen wichtigen Vorsprung im Wahlkampf zu verschaffen.
Das heißt, Washington glaubt tatsächlich daran, bin Laden allenfalls erwischen zu können.
Offensichtlich gehen diese Aktionen in eine solche Richtung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch von Seiten der NATO weiterhin die Bestrebungen, die militanten Aufstandsbewegungen in der Grenzregion zu bekämpfen und dies eben durch gezielte Schläge gegen führende Mitglieder der Taliban-Gruppen durchzuführen.
Es heißt, das alles passiere ohne Zustimmung der pakistanischen Regierung und der pakistanischen Armee. Wie realistisch ist dies?
Die pakistanische Armee versucht natürlich selbst in den Stammesregionen gegen die militanten Gruppen vorzugehen. Es gibt offensichtlich Absprachen, dass bestimmte Formen der Intervention von Seiten der USA oder der NATO von der afghanischen Seite der Grenze aus durchgeführt werden können. Wie weit allerdings diese Maßnahmen reichen, ist nicht bekannt. Allerdings muss natürlich die pakistanische Armee auch immer offiziell gegen diese Verletzung ihres Territoriums protestieren, will sie nicht an Legitimität bei der einheimischen Bevölkerung verlieren.
Der neue pakistanische Präsident Zardari ist ja im Dilemma. Einerseits nimmt er gerne das Geld und braucht den Segen der USA und gleichzeitig droht er, die innenpolitische Glaubwürdigkeit zu verlieren.
Wir haben momentan in Pakistan ja eine vergleichsweise stabile Situation. Zardari arbeitet ja nicht nur mit einer Regierung seiner Partei zusammen, sondern die Pakistan People's Party, deren stellvertretender Vorsitzender Zardari ja immer noch ist, ist auch an den Provinzregierungen in allen 4 Provinzen des Landes beteiligt. Damit haben wir eine sehr gute politische Konstellation und Zardari muss natürlich nun eine innenpolitische Legitimation finden, um das Vorgehen der eigenen Streitkräfte in den Stammesregionen zu rechtfertigen. Andererseits muss er natürlich auch immer wieder formal gegen die Übergriffe der USA protestieren, wenngleich er natürlich auch wenig Alternativen zu einer Zusammenarbeit mit den USA hat.
Kann sich denn Zardari mit diesem Spagat innenpolitisch durchmogeln, indem er die USA einfach gewähren lässt?
Ich denke, Zardari kann sich in den nächsten Monaten auf eine vergleichsweise stabile politische Mehrheit stützen. Seine Partei stellt ja die Regierung und ist in den Provinzparlamenten vertreten. Abzuwarten bleibt aber, wenn die politische Opposition, allen voran sein Erzrivale Nawaz Sharif, die wachsenden Opfer unter der Zivilbevölkerung dann zu Protesten nutzen, diese also in der innenpolitischen Konfrontation instrumentalisieren. Ich denke, dann wird auch die politische Stabilität in Pakistan schnell wieder vorbei sein. Ich gehe allerdings davon aus, dass Zardari einige Monate hat, um hier zusammen mit den Streitkräften entscheidende Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus zu erzielen.
Christian Wagner von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik über die Terrorbekämpfung in Pakistan. Was die für die Menschen dort bedeuten kann, das zeigt der nächste Bericht über Amina Massoud. Die Pakistanerin hat ihren Ehemann verloren. Er ist vor gut 3 Jahren verschwunden, völlig unerwartet, auf dem Weg von Rawalpindi nach Peshawar. Amina Massoud ist überzeugt, dass ihr Gatte, wie tausende andere auch, vom pakistanischen Geheimdienst verschleppt wurde. Rudi Mehta hat sie in Bern getroffen.
Amina Massoud trägt ein traditionelles, langes pakistanisches Gewand und ein Kopftuch. Die engagierte Menschenrechtsaktivistin wirkt eher schüchtern, hat aber Mut. Ihre Augen sind groß und suchen intensiv den Blickkontakt, als sie mir in Bern ihre Geschichte erzählt. Im Jahr 1989, so beginnt sie, habe sie Massoud Janjua geheiratet.
For 16 years we had a perfectly happy life. Masoud is full of love and kindness.
Während 16 Jahren habe sie mit Massoud ein glückliches Leben geführt, bis zum 30. Juli 2005. An diesem Datum habe Massoud mit einem Freund nach Peshawar reisen wollen, beide seien spurlos verschwunden. Um 10 Uhr sei der Bus gefahren, sie hätten wie üblich gefrühstückt, Massoud habe gelacht und gescherzt, sie geküsst und Goodbye gesagt. Sie habe keine Ahnung gehabt, dass ihr Leben von diesem Moment an völlig anders sein werde.
And I had no idea that after that my life will be absolutely upside down.
Erst nach tagelangen Recherchen habe sie herausgefunden, dass ihr Mann vom Geheimdienst entführt worden sei. Sie sei schockiert gewesen. Ihr Mann habe sich doch nie für Politik interessiert. Er habe keine Feinde gehabt, keinen Verdacht geweckt. Sie könne das alles nicht verstehen. Je mehr sich Amina Massoud mit dem Verschwinden ihres Ehemanns befasste, umso mehr verstand sie, dass sein Schicksal kein Einzelfall ist. Tausende seien in Pakistan verschwunden und ihre Zahl werde jeden Tag größer.
Many, many thousands. The numbers are growing every day.
Amina Massoud war nicht bereit, ihre Arme in den Schoß zu legen. Sie half die Organisation Defense of Human Rights zu gründen, deren Präsidentin sie heute ist. Sie setzte sich für die Verschwundenen ein, organisierte in Pakistan Pressekonferenzen, rüttelte die Öffentlichkeit wach. Unermüdlich reist sie um die ganze Welt, um ihren Mann zu suchen, von dem sie vermutet, dass er in einem unterirdischen geheimen Gefängnis irgendwo in der Nähe von Rawalpindi festgehalten wird. Ja, der 11. September habe die Welt verändert, meint sie, vor allem Pakistan. Der Geheimdienst habe unter dem Titel Terrorbekämpfung unglaubliche Vollmachten erhalten. Der sogenannte Krieg gegen den Terrorismus diene zur Legitimierung von unzähligen Gräueltaten.
They can detain anyone, they can arrest anyone, they can disappear anyone.
Jedermann könne verhaftet werden, in einem geheimen Kerker verschwinden.
Thousands of people without any evidence, without any knowledge, they just gone missing.
Die Gefangenen würden gefoltert. Davon ist Amina Massoud überzeugt.
They are badly tortured. They go through hell.
Sie habe mit vielen gesprochen, die wieder freigekommen seien. Die Gefangenen würden physisch, aber auch psychisch misshandelt. Ihr werdet eure Familie nie wieder sehen, sagten die Kerkermeister. Die Häftlinge hielten Fotos ihrer Angehörigen in den Händen, ohne Hoffnung, sie je wieder in die Arme schließen zu können.
It's so bad that holding your pictures for the rest of your life and you're not going to see them.
Aber Amina Massoud gibt die Hoffnung nicht auf. Die neue Regierung negiere anders als ihre Vorgängerin das Vorgefallene nicht und verspreche Hilfe. Das erfülle sie mit Mut. Aber es genüge nicht. Sie wolle ihren Mann zurück. Nicht schöne Worte.
We need to have our loved ones back. Not statements.
Die Pakistanerin Amina Massoud im Beitrag von Rudi Mehta. Jetzt ist es 18 Uhr bald 35, das Echo-Dossier. Das Bild ging um die Welt, als Elektriker Lech Wałęsa auf der Schiffswerft in Danzig vor versammelter Arbeiterschaft die Gründung der Solidarność verkündete, der ersten unabhängigen Gewerkschaft im damaligen Ostblock. Das war im Sommer 1980 und markierte den Anfang vom Ende der kommunistischen Diktatur. Nun droht das Symbol unterzugehen. In der Danziger Werft können Schiffe nur noch dank hoher Staatssubventionen gebaut werden, was gegen EU-Recht verstößt. Deshalb will Brüssel von der polnischen Regierung jetzt wissen, wie sie die Werft zu sanieren gedenke. Liegt bis morgen Freitag kein realistischer Restrukturierungsplan vor, muss das Unternehmen wohl schließen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann hat die Werft besucht.
No właśnie, nasi wybrańcy niechcący
stoją
tam, kiedy stare zapomnieli.
Ein Fest der Solidarność vor den Toren der Danziger Werft. Man gedenkt des Arbeiterstreiks und der Gründung der Gewerkschaft vor 28 Jahren. Und man rätselt über die Zukunft der Werft. Aufregung, Frust, Wut. Gibt es eine Zukunft?
Rzekomo milionów, tak, miało być przeznaczone na Socznie, a te pieniądze nie dotarły.
Der Staatspräsident wird angekündigt. Er soll den Weg aufzeigen.
Witam serdecznie, gorąco, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego.
Doch Lech Kaczynski spricht nur über die Vergangenheit. Zur Zukunft sagt er nichts. Was sollte er auch sagen? Jahrelang hat die Politik geschwiegen zum Wie weiter mit der Werft. Jede abtretende Regierung hat das Dossier wie eine heiße Kartoffel der nächsten weitergereicht. Die Danziger Werft mag das Symbol der Freiheit sein. In der neuen Wirklichkeit ist sie ein Opfer des freien Markts geworden.
Proszę Orchestrę Marynarki Wojennej o odegranie hymnu państwowego.
Eine Kapelle intoniert die Nationalhymne. Noch ist Polen nicht verloren. Die Leute singen mit.
Marsz Bartomiowski, ziemi włoskiej dla Polski, zapomnijmy się wodem, złączym się z narodem.
Drinnen in der Schiffswerft wird gehämmert und geschweißt. Noch rattern Fließbänder durch riesige Hallen, noch ragen Kräne in den Himmel, noch werden hier Schiffe gebaut, Containerschiffe, 5 pro Jahr. Früher waren es mal 36 und noch immer arbeiten hier gegen 3000 Menschen. Früher waren es mal 17.000. Man stecke mitten im Überlebenskampf, sagt Alicja Ormanin-Grudka, eine Ingenieurin.
My teraz walczymy o przetrwanie z moją stocznią Gdyni właśnie.
Der Werft gehe es nicht gut, aber man wisse nicht, wie es wirklich um sie stehe. Niemand informiere die Belegschaft.
No, w tej chwili takie zadłużenie wielkie było, po prostu, no to już jest...
Die Werft sei hoch verschuldet, obwohl man doch ständig neue Schiffe baue und die Auftragsbücher voll seien, meint Frau Grudka. Die Danziger Werft rentiert nicht mehr. Jedes Schiff, das sein Dock verlässt, muss mit bis zu 20 Millionen Zloty bezuschusst werden, umgerechnet fast 10 Millionen Franken. Das ist der Europäischen Union zu viel und sie will die Subventionierung der 3 noch immer staatlichen polnischen Werften nicht länger dulden. Neben der Danziger Werft sind auch noch die Werften in Gdynia und Stettin in Staatshand. Die EU sieht in der öffentlichen Unterstützung eine Wettbewerbsverzerrung und verlangt einen Sanierungsplan. Bis am 12. September muss ein entsprechendes Papier in Brüssel eintreffen. Sollte kein wettbewerbsfähiger Vorschlag eingehen, wird die EU die Werften zur Rückzahlung der Subventionen in Höhe von etwa 3 Milliarden Franken zwingen, was deren Bankrott bedeuten würde. Frühere Pläne aus Warschau hat die EU-Kommission als ungenügend zurückgewiesen und auch jetzt seien keine realistischen Ideen auszumachen, sagt Andrzej Jaworski, der ehemalige Direktor der Danziger Werft, der sich inzwischen in der Solidarność-Stiftung um die Rechte der Werftmitarbeiter kümmert. Die Situation komme einem großen Fragezeichen gleich. Die Regierung unternehme nichts zur Rettung der 3 Werften, kritisiert Jaworski, und so werde wohl mindestens eine geschlossen werden müssen, wenn nicht sogar mehrere. Aber das wolle man nicht, man wolle arbeiten, und zwar hier, in Polen.
Nie chcielibyśmy, aby żadnej z tych stoczni stała się jakakolwiek krzywda. Chcielibyśmy, bo są ku temu możliwości, aby...
Den Vorwurf der Untätigkeit lässt die Regierung nicht auf sich beruhen. Maciej Wewior, der Sprecher des zuständigen Schatzministers, stellt vielmehr einen gut durchdachten Sanierungsplan in Aussicht. Denn Polen wolle die Schiffsindustrie am Leben erhalten.
We want the shipyard market to still exist in Poland.
Die Werften in Asien, aber auch in Deutschland und Spanien arbeiteten sehr erfolgreich, sagt Wewior. Es gebe einen Markt für Schiffe.
Shipyards in Asia, shipyards south of Europe. The German shipyards, they're doing very well. They're doing very well. It's a good business, especially now. There's a market for the ships.
Doch dazu sind Investoren nötig, welche die Regierung von den Subventionszahlungen befreien und die Werften fit machen für den Weltmarkt. Außerdem verlangt die EU-Kommission eine Reduktion der Produktionskapazitäten und die polnische Regierung verlangt den Erhalt der Arbeitsplätze. Ein Hochseilakt für Investoren. Nichtsdestotrotz scheinen sich Lösungen abzuzeichnen. Für die Werft in Stettin interessiert sich ein polnisch-norwegisches Konsortium. Die Werften in Danzig und Gdynia will ein ukrainisches Unternehmen kaufen, die Firma ISD, eine Tochter des Stahlkonzerns Donbas. Die Ukrainer planten eine Fusion der beiden Standorte, sagt ISD-Sprecher Jacek Łęcki.
Chcemy połączenia stoczni Gdyni i Gdańska, bo to jest najbardziej opłacalne.
i sprawić, żeby był normalnym biznesem, który po prostu się będzie opłacał.
Man wolle normales Business machen. Łęcki versteht darunter die Schiffsproduktion für Nischenmärkte sowie Schiffsreparaturen auf mindestens einer der beiden Werften. Zudem eventuell die Errichtung eines Stahlwerks auf der anderen Werft. So könnten die Arbeitsplätze erhalten werden, denn Entlassungen seien nicht geplant.
Nie planujemy zwolnień ani w Stoczni Gdynia, ani w Stoczni Gdańsku.
Doch die mögliche Stahlproduktion ist vielen Werftarbeitern, Gewerkschaften und Politikern ein Dorn im Auge. Arbeiter und Gewerkschafter befürchten, dass ihre Dienste nicht mehr gefragt sein würden, wenn die ukrainischen Investoren eine Ersatzindustrie aufbauten und mit eisernem Besen kehrten. Die Politiker schließlich bedauerten das Verschwinden des Freiheitssymbols Danziger Werft, wenn dort ein profanes Stahlwerk errichtet würde. Denn
bis heute ist mindestens die Danziger Werft immer noch politisch besetzt,
sagt Clemens Rude von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Die Politik fordere einen Sonderstatus für die Danziger Werft wegen deren historischen Bedeutung.
Kommt eben immer noch dazu, dass eigentlich Gewerkschaft und das häufig politisierte Management nicht wirklich die Privatisierung wünschte. Vor allen Dingen wünschte man keine nicht polnische Privatisierung.
Das heißt, die Politik verhindert eine pragmatische Lösung. Lieber hätte man auch jetzt nicht einen ausländischen Käufer. Doch aus der Danziger Werft soll kein Museum entstehen, es soll weitergearbeitet werden. Wie? Das wollen wir von der Ikone des polnischen Freiheitskampfs wissen, von Lech Wałęsa, den wir in seinem Danziger Büro aufsuchen. Auf dem Weg dorthin gibt der Taxifahrer zu bedenken, dass die Welt nicht stehen geblieben sei und man halt keine Werft unterhalten könne, die es nicht brauche.
Jeżeli miasta czy kraju nie stać na stocznię, która jest nierentowna, bo jej usługi nie są potrzebne.
Sieht das Lech Wałęsa auch so? Ja, sagte Solidarność Gründer, die Werft müsse jetzt auf ihre Rentabilität achten und die Wirtschaft werde entscheiden, ob sie überlebe oder nicht.
Dzisiaj stocznia i inne zakłady muszą patrzeć na swoją wydolność ekonomiczną. I to ekonomia decyduje, czy jakiś zakład się utrzymuje, czy nie.
Weiter auf die Äste hinaus will sich der ehemalige Staatspräsident nicht wagen. Tagespolitik ist nicht mehr seine Welt. Vielmehr schwärmt Wałęsa in den Erinnerungen. Er sagt, dank der Werft sei die Berliner Mauer gefallen, Europa habe sich vereinigt und am Horizont sei die Globalisierung sichtbar geworden.
Dzięki temu zakładowi upadł mur berliński, Niemcy się zjednoczyły, Europa się jednoczy na horyzoncie globalizacji.
Wałęsa ist überzeugt, dass es ohne Danziger Werft heute keine Freiheit und noch immer den Kommunismus gäbe. Trotzdem lässt die EU-Wettbewerbspolitik keinen Spielraum zur Finanzierung von geschichtsträchtigen Symbolen.
Das war der Bericht von Mark Lehmann aus Polen. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Brudere, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.